Ich möchte gerne mit euch eine Geschichte eines Mannes anschauen. In diesem Jahr habe ich so spezielle Geschichten mit euch zusammen angeschaut. Zum Beispiel war das Apollo oder Onesimus. Wer weiß noch, wer der Onesimus ist? Ein Sklave, genau. Und man muss seine Geschichte aus der Bibel so zusammensuchen, um irgendein Bild von diesem Leben mitzubekommen. Und heute möchte ich jemanden mit euch anschauen, über den ist noch weniger in der Bibel geschrieben und er ist zusammen mit Onesimus auch genannt. Es ist eine unspektakuläre Geschichte. Man fragt sich, warum die überhaupt in der Bibel steht und man liest auch so drüber weg und weg ist es, oder? Ihr kennt ja das, gibt so Geschichten, die vergisst man schneller, als man sie gelesen hat. So in dieser Weise, man merkt es nicht einmal. Unspektakulär, anders als bei Paulus, den es vom Pferd gehauen hat, als er Jesus begegnet ist und der andere verfolgt hat und selber gesteinigt worden ist, damalige Weltreisen gemacht hat, um das Evangelium weiterzubringen. Also das ist spektakulär, aber bei dieser Person muss man schon ein bisschen näher hinschauen. Wer hat schon den Namen Epaphras gehört? Ja, das sind die Hardcore-Bibelleser, oder? Epaphras. Also, von ihm wird gesagt, er war ein treuer Diener. Nun, Kolosse 4, Vers 12 und 13. Kolosse 4, Vers 12 und 13, da steht, es grüßt euch Epaphras, der einer von euch ist, ein Knecht Jesu, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt, auf dass ihr feststeht, vollkommen und erfüllt mit allem, was Gottes Wille ist. Ich bezeuge ihm, dass er sich viel Mühe macht oder viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Wer war dieser Epaphras? Da möchte ich mit euch ein bisschen eben näher hinschauen. Was für ein Mensch war er? Versuchen, ihm ein bisschen näher zu kommen. Wir sehen diesen Text, das ist ein Auszug aus dem Kolosserbrief. Paulus hat es geschrieben und Paulus sagt also im Namen von Epaphras einen Gruß weiter. Und auch erzählt er etwas von diesem Epaphras. Nun, das Erste, was wir erfahren, ist, Epaphras war einer von euch. Das heißt, er war einer aus Kolossea, wo ja dieser Brief hingegangen ist. Genau gleich wie bei Onesimus, von ihm hat Paulus dasselbe geschrieben. Und das ist interessant, wenn es darum geht, wo Epaphras herkommt, nennt Paulus nicht den geografischen Ort Kolossea, sondern es wird von Paulus die Gemeinschaft der Christen angesprochen. Einer von euch ist er. Ja, Epaphras muss wie Onesimus von Kolossea gewesen sein. Das wird aber eben anders gesagt. Epaphras war einer, der aktiv in der Gemeinschaft vor Ort war. Es ist, als würde Paulus sagen, es grüßt euch Epaphras, einer von der CGT. Oder? CGT, das weiß jeder, die ist in Winterthur. So in der Art. Worüber definieren wir uns? Bin ich in erster Linie Winterthur? Bin ich in erster Linie Mechaniker oder Theologe? Oder was würde ein Paulus über mich sagen? Lustig, oder? Einer von der CGT. So, wäre mal mitzunehmen, worüber wir uns definieren. Welche Identität wir haben. Also Epaphras war ein Teil des Ganzen. Und so ganz nebenbei, fast unausgesprochen, erfahren wir, dass Epaphras im Gegensatz zu Onesimus nicht nach Kolossea zurückgereist ist. Also beide waren in Rom bei Paulus, aber nur der Onesimus ist zurückgereist, der wusste ja nicht, ob er dann hingerichtet wird oder nicht, als geflohener Sklave zurück nach Hause. Offensichtlich ist Epaphras bei Paulus geblieben. Tychikus wird auch erwähnt, Epaphras bei Paulus. Dies wird ja allein schon damit deutlich, dass Epaphras im Brief an die Gemeinde von Kolossee als einer aufgeführt wird, der gegrüßt, der Grüße übermittelt, oder? Sonst wird es nicht ausgedrückt, aber das ist ja klar. Wenn ein Brief ankommt und einer Grüße vermittelt, dann ist er noch dort, wo der Brief herkommt. Wie das so gegangen ist in Rom und was Epaphras in dieser Gelegenheit zu tun hatte mit Paulus, ist ein anderes Thema. Schauen wir einmal ein anderes Mal an. Also, aber was wir anschauen müssen, ist die Gemeinde in Kolossea. Von dort her kommt er ja. Kolossea war eine kleine, wohlhabende Stadt im damaligen Phrygien, heutige Türkei. Heute ist von Kolossea eigentlich nichts mehr zu sehen, nicht viel. Türkei, jawohl, und so sieht das heute aus. Noch ein Bild. So alles mit Erde überwuchert und so. Zur Zeit des Paulus war die Hauptstadt, Hauptstraße, jedoch wurde die Hauptstraße an Kolossea vorbeigeführt. Die Römer waren ja Spezialisten im Straßenbau, auch in der Schweiz, überall auf der ganz Europa hat es so spezielle römische Straßen, damit die schnell mit ihren Karren fahren konnten. Und die Hauptstraße wurde also damals an Kolossea drumherum geführt. Umfahrung kennen wir heute auch, oder? Darum aber befand sich Kolossea im Niedergang. Und die Nachbarstädte wurden groß. Laodicea oder Hierapolis, die waren im Aufschwung. Das ist Laodicea, so heute. Aber man sieht da, wie gebaut worden ist. Man sieht die Bedeutung dieser Städte. Jawohl. Und dann Hierapolis. Hier bin ich zusammen mit Sue und Peter gewesen, hä? Wir waren da. Und das hat unheimlich Eindruck gemacht, zu sehen, was da geschehen ist. Damals wusste ich nicht, dass Hierapolis, Pamukkale, in der Bibel erwähnt wird. Aber so könnt ihr euch das vorstellen. Und in Pamukkale, dort ist ein Naturwunder. Da kommt nämlich Wasser aus dem Boden mit viel Kalk und so ein ganzer Hang ist einfach weiß und hat so viele schöne Flächen, wo Wasser drin ist, im Sommer sehr heiß dort und deshalb verdunstet das Wasser und dann bleibt der Kalk übrig. Nun, die Römer haben gedacht, das muss ein Zugang in den Hades sein, wo die Toten sind und so. Und deshalb haben sie auch in der Nähe dann viele Gräber gebaut. Alle, die auf sich etwas, die von sich etwas gedacht haben, haben dort solche Bauten gemacht. Das sind Grabstätten. Die sind noch in großem Maß heute vorhanden. Eben genau, weil sie gedacht haben, dort ist der Zugang zum Hades sehr gut und einfach. Nun, so viel zu Kolossea. Wir können also heute aus der Archäologie noch sehr viel erfahren und etwas spüren, was damals dort gegangen ist. Während seiner dritten Missionsreise verbrachte Paulus eine lange Zeit in Ephesus. Kann ich die nächste Karte haben? Hier ist Ephesus. Hier macht man ja Ferien heute in diesem Bereich da. Süden der Türkei oder West, Südwest. Und das ist für damalige Verhältnisse zwar eine Reise gewesen, aber nicht allzu groß. Zwischen Ephesus und Kolossea, es ist machbar. Und man kann darum auch, also es sind etwa 160 Kilometer, man kann darum auch annehmen, dass aufgrund des Besuchs von Paulus dann Kolossea die Gemeinde gegründet wird. Und wer kommt dafür in Frage? Wer wird entsprechend zitiert? Das ist der Epaphras. Er gilt als Gründer dieser Gemeinde. Paulus erwähnt ja, dass Epaphras viel getan hat für diese Gemeinde. Jedenfalls war Epaphras maßgeblich daran beteiligt, dass sich dort eine Versammlung formiert hat. Menschen zusammengekommen sind, und zwar sowohl Juden wie auch Nichtjuden mit römischer, griechischer Herkunft. Die haben sich dort versammelt. Kolosser 1, 7 und 8. Euch brachte unser lieber Mitarbeiter Epaphras die rettende Botschaft. Wir wissen, dass er Christus dient und dass er euch ein treuer und guter Lehrer war. Er hat uns auch davon berichtet, welche Liebe der Geist Gottes in euch geweckt hat. Bekommt ihr einen Eindruck von dem, was so geschehen ist damals? Also das schreibt ja auch wieder Paulus an die Kolosse selber. Und er berichtet die Bedeutung von Epaphras in einem, zwei kurzen Sätzen. Also Epaphras ist über die Gemeinde besorgt gewesen. Man kann ja auch annehmen, dass er genau darum, weil er sich gesorgt hat, Paulus besucht hat, um mit Paulus über die Sache zu reden. Und zwar über deren Glauben, über deren Liebe, über deren Hoffnung. Steht im Vers 4 und 5. Lest einmal dieses erste Kapitel, dann bekommt ihr einen Zusammenhang. Aber Epaphras hat scheinbar wohl auch über die Irrlehren mit Paulus gesprochen, die es damals in Kolossea gegeben hat. Darüber werde ich noch reden. Als zweites, was wir von, also wir haben jetzt als erstes gehört, wer Epaphras gewesen ist. Aber jetzt konkreter. Als erstes erfahren wir so einen Art Titel. Er war ein treuer Diener des Christus. So bezeichnet ihn Paulus. Ein treuer Diener des Christus. Das wiederholt sich in 1. Kolosser 1, Vers 7 und später noch zweimal. Sind eigentlich zwei unterschiedliche Begriffe, die verwendet werden und die relativ schwierig zu übersetzen sind, nämlich doulos und diakonos. Das wird heute in den Übersetzungen oft verwechselt, aber es bedeutet etwas Grundlegendes anderes. Der doulos ist ein Sklave. Wenn Paulus schreibt, Epaphras war ein Sklave von Christus. Paulus schreibt es ja auch von sich. Er ist ein Sklave von Christus. Das bedeutet, dass Epaphras gehörte mit Haut und Haaren Jesus. Alles. Er diente ihm, er hörte auf ihn, er machte, was Jesus wollte. Gehörte mit Haut und Haaren diesem Jesus. Das zweite Wort, der Diakonos, das kennen wir ja heute, der Diakon. Also es ist ein Diener. Und ihr könnt euch vorstellen, dass zwischen einem Diener und einem Sklaven eine Riesendiskrepanz ist. Aber beide Worte kommen unabhängig vor von Epaphras. Er gehörte total und ganz Jesus, aber er diente diesem Jesus und diente den Menschen im Namen Jesus. Eigentlich könnte man übersetzen, einer, der mit anderen zusammen diakonisch dient, aufgrund der Liebe Gottes. Also einer, der total Jesus gehört, mit Haut und Haaren, und der mit anderen zusammen diakonisch diesem Jesus dient, aufgrund der Liebe Gottes. Auch darauf möchte ich nicht näher eingehen. Da habe ich ja schon einmal eine Predigt gehabt, vom Sklaven zum Diener. Und das könnt ihr, wenn ihr möchtet, ja noch einmal nachhören. Nur so viel, Diener von Jesus sein, das ist in unserer Welt ja kein Thema mehr. Wir, ich rede von ganz allgemein als Gesellschaft, wir dienen uns selber. Und wir Christen heute sind ja auch Teil dieser Gesellschaft. Wir dienen uns selber und nicht im Sinne einer, wie das Paulus damals gesagt hat, das ganze Leben hingeben für Jesus und für andere Menschen, damit sie eben weiterkommen können. Als Christen reden wir davon, Kinder Gottes zu sein. Und das ist auch richtig heute. Wir reden viel darüber, dass wir Kinder Gottes sein können und dürfen. Ohne diese Tatsache kann man Jesus gar nicht dienen und auch gar nicht Sklave von ihm sein. Das würde ein völlig falsches Bild geben. Es geht darum, durch den Geist wiedergeboren zu werden vom Heiligen Geist, von Jesus und darum von daher auch dann eben weiter zu kommen und zu dienen. Es ist ein Privileg, Kind Gottes zu sein. Es ist etwas Wunderbares, Heimat, Geborgenheit, nur das ist nicht alles. Wir in unserer Gesellschaft hören mit diesem Status auf. Ein Bild, meine Kinder, Sandro, Nadja, Laura. Stellt ihr vor, die würden sich nur darüber definieren, dass sie meine Kinder sind. Es wäre nicht gut. Es wäre nicht gut. Sie müssen sich weiterentwickeln, weiterkommen, dass sie meine Kinder sind sie und bleiben sie damit. Daran gibt es nichts zu rütteln. Niemand und nichts kann das wegnehmen. Aber sie müssen eine eigene Identität auch bekommen. Und so ist das auch im Glauben. Kind Gottes zu sein bedeutet, weiterzukommen. Bedeutet, sich zu entwickeln, bedeutet, in dieser Kindschaft einen Weg zu gehen und eben zu reifen. Ist ein wunderbarer Boden für dich und für mich, Kind Gottes zu sein. Aber was daraus möglich wird, ist ganz eine andere Sache. Das war also zum Thema ein treuer Diener des Christus. Ein weiterer Aspekt, der genannt wird, ist einer, der ringt im Gebet. Ist auch völlig unspektakulär heute, oder? Warum? Warum ist das unspektakulär? Man sieht es nicht. Wenn ich hier predige, sieht man nicht. Und heute ist das ja so wichtig, oder? Im Lobpreis. Es ist so wichtig, dass man gesehen wird. Und wenn du ringst im Gebet, weiß es kaum jemand und es ist so im Verborgenen. Aber das ist eine Auszeichnung von Epaphras. Er diente nicht nur mit Mund und Händen, sondern auch mit seinen Knien. Er kam nicht nur im Auftrag Gottes zu den Kolossen, sondern er trat auch vor Gott für diese Menschen ein. Und scheinbar konnte man das auf eine gewisse Art wissen. Paulus wusste es. Scheinbar hat dieser Epaphras mit Paulus zusammen viel gebetet für diese Leute, die ja, wenn er in Rom war, weit weg gewesen sind. Aber er ist im Gebet eingestanden und es wird ganz stark geschrieben, er hat gerungen, er hat nicht nur gebetet. So eine Unsitte von heute, in den christlichen Kreisen ist, man sagt einen Satz, hilf Fritz. Der nächste sagt auch, hilf Fritz. Und der dritte auch noch, hilf Fritz. Ich karikiere ganz bewusst. Versteht ihr, wenn uns etwas wichtig ist, dann beginnen wir um eine Sache zu ringen. Dann haben wir Worte, dann können wir etwas dazu sagen und sprechen die Sätze nicht einfach nach, sondern es brennt uns im Herzen für diese Menschen. Das sollte bei uns geschehen, dass unser Herz übergeht für andere. Er war also ein Mann des Gebetes, würde man es heute in christlichen Kreisen formulieren. Wofür hat er gebetet? Ist mir auch noch wichtig. Wofür hat er gebetet? Auch da erfahren wir so im Zusammenhang etwas, Vers 12b, er lässt nicht nach im Gebet, für euch zu kämpfen. Inständig bittet er Gott darum, dass ihr reife Christen werdet. Jetzt kommt er schon wieder damit, oder? Er betet darum, dass ihr reife Christen werden. Und der Paulus bindet das denen noch unter die Nase, oder? Stell dir das einmal vor, dir würde das passieren. Der Gemeinde hier würde das passieren. Es kommt ein Brief und es heißt, irgendeiner da, der betet für euch, dass ihr reife Christen seid, dann werdet. Dann fällt der Laden runter, oder? Betonsteine kann man schon hören, wie die Abwehr kommt. Das muss denen auch so gegangen sein. Er betet darum, dass sie reife Christen werden und bereit in allen Dingen Gottes Willen zu erfüllen. Ja, wenn ich das gefragt hätte, hätten alle gesagt, wir sind bereit, Gottes Willen zu erfüllen. Wenn das so ist, müsste es Paulus nicht schreiben, oder? Versteht ihr? Man kann jetzt da noch ein bisschen nachhaken für sich selber und einmal schauen, was da denn drin liegt, wo die verborgenen Dinge liegen. Inbrünstig und feurig betete und glaubte Epaphras für die Menschen, die ihm anvertraut gewesen sind. Es war ein leidenschaftliches Verlangen, dass diese Christen in Kolossee am Glauben wachsen und große Frucht bringen. Ist eine riesige Herausforderung, so etwas. Das Ziel der Fürbitte ist es, dass Menschen feststehen, vollkommen und erfüllt sind in allem, was Gottes Wille ist. Natürlich kennt jeder von uns Christen, die gut predigen und für Menschen beten, wenn es nötig ist. Epaphras jedoch geht darüber hinaus. Er investiert besonders viel Zeit im ringenden Gebet für diese Menschen und offenbart eben damit Leidenschaft. Es ist ihm nicht egal. Worte hat man schnell einmal gesagt. Aber ob man dann mit Leidenschaft dranbleibt, bei Gott und für diese Menschen einsteht, das ist etwas anderes. Können wir von uns sagen, dass wir im Gebet für andere Menschen ringen? Wir ringen vielleicht darum, dass die Gemeinde wächst. Ein anderes Mal ringen wir darum, dass Gemeindedienste gesalbt werden und sich auf gute Weise verändern. Bitte, ich sage das nicht in negativem Ton. Ich versuche nur etwas herauszuholen, was da drin ist. Und ich bin genauso selber betroffen davon. Ich rede also auch von mir, wie besonders gerungen wird für die eigene Gesundheit, für das eigene Haus. Da sind wir, oder ein spezielles Auto, da sind wir dann gut im Ringen, im Gebet. Da haben wir viele Worte und können die tausendmal bringen. Aber ringen wir auch im Gebet für andere Menschen, dass sie weiterkommen? Investieren wir Zeit und Kraft, Leidenschaft darin, dass andere ein Leben führen können in der Harmonie mit Gott? In Philemon 23, das gehört noch dazu, da Philemon 23 wird der Epaphras auch erwähnt und da erfahren wir, dass er ein Mitgefangener von Paulus war. Ich habe am Anfang erzählt, dass er bei Paulus geblieben ist. Wenn Paulus auch an Philemon schreibt, dann erfahren wir, dass also Epaphras nicht nur in Rom geblieben ist bei Paulus, sondern selber im Gefängnis gesessen ist bei Paulus, Mitgefangener. Weshalb? Denn weiß man nicht, denn Paulus ist ja angeklagt gewesen. Aber man kann sich da auch Dinge zusammenreimen. Nur, was mir wichtig ist, selbst im Gefängnis, wo Epaphras an Leib und Leben gefährdet ist, steht er für andere ein. Nicht einmal da betet er nur für seine Gesundheit oder seine Befreiung oder irgend so etwas, sondern er hat einen breiteren Horizont, er ringt um die Kolosser, sonst wüssten wir ja das gar nicht, wenn es nicht so gewesen wäre. Und ich denke, gerade das Gebet hat nichts mit Älterwerden zu tun, es hat nichts mit Karriere zu tun, es hat überall Platz, das Gebet, das Ringen für andere. Wenn dir die Predigt zu langweilig ist und du in Gefahr bist einzuschlafen oder die Musik zu laut, dann mache Stöpsel rein und tue das, was Epaphras gemacht hat, nämlich für andere Menschen im Gebet ringen. Das ist unsere Aufgabe, unsere Verpflichtung. Dritter Teil, es wird immer schwieriger. Da wird doch von Epaphras gesagt, in Vers 13, er war einer, der sich Mühe gemacht hat. Auch das ist relativ schwierig im Griechischen. Es bedeutet auch, mit Mühe beladen worden ist. Also einer, der die Mühe nicht gescheut hat, versteht ihr? Dass er viel Mühe um euch hat, Kolosser 4, Vers 13, Epaphras, schüttelte nichts aus dem Ärmel. Irgendso, so schnell, schnell. Sein Dienst geschah nicht mal ebenso. Er unterzog sich echter Mühe. Und nicht nur das, Paulus bescheinigt ihm, dass er sich eben viel Mühe um die Kolosser gemacht hat und die Schwierigkeiten nicht gescheut hat. Das ist kein Spiel, wenn es um Menschen geht. Es ist kein Spiel. Sowohl Paulus und auch Epaphras ist die Weiterführung der Gemeinde keine hübsche Nebensache irgendwie, sondern eine Sache mit viel Mühen. In erster Linie bedeutet sich Mühe machen auch sich verschenken. Man kann ja nicht sich Mühe machen, ohne einen Teil von sich zu geben. Sich verschenken bedeutet, dass man damit rechnen muss, ausgenutzt zu werden. Ich versuche es einmal mit meinen Worten zu sagen. Wenn du dir Mühe machst um andere, musst du damit rechnen, dass dir irgendwann einer einen Finger zeigt. Es ist nicht der, oder? Sondern ein anderer. Das gehört dazu. Das gehört zum Glauben dazu. Das ist normal. Damit musst du rechnen. Jesus hat sich auch verschenkt. Und was haben die gemacht? Sie haben ihn verlassen und am Schluss ist er noch von einigen gekreuzigt worden. Und das gehört dazu. Wenn einem etwas wichtig ist, man sich Mühe macht vor anderen, geschieht es zwingend, damit musst du rechnen, dass du irgendwann auch ausgenutzt wirst. Und wir machen es gerne so, dass wir nur das machen, wo dann nichts passiert. Wir machen nur das, wo wir dann sicher sind. Sicherer Raum, wo dir nichts passiert. Ja, dann kommt das Evangelium nicht weiter. Dann kann sich nichts entwickeln. Mühe. Nun, was war bei den Kolossen los, dass so etwas geschrieben wird? Ich habe darum ganz kurz, mache ich einen Überblick so aus dem Kolosserbrief. Das Problem der Kolosse geht dahin, dass sie in einer Gefahr standen, verführt zu werden. Es war wahrscheinlich der Hauptgrund, weshalb Epaphras eben zu Paulus gegangen ist. Zwei Gefahren. Heidnische Philosophie als erstes. Das heißt, all das, was in dem römisch-griechischen Kontext normal war, ist dort scheinbar auch eine Frage und ein Problem gewesen. Sex mit Dirnen im Tempel, man kann das im Korintherbrief auch davon lesen. Dort wird ja auch noch gesprochen von Sex mit kleinen Jungens. Das war damals normal auch. So, diese Themen, auch heidnische Philosophie, bedeutet über Leistung vor den Göttern gut werden, Askese, all diese Thema Opfern gehört dazu. Dann als zweites, was offensichtlich ein Problem gewesen ist, waren die jüdischen Gesetzesregeln, die in dieser Gemeinde noch kursiert haben. Und wir lesen auch in der Bibel an anderen Stellen von dieser komischen Mischung von Gesetzen, die man zu befolgen hat, und andererseits all diese gesellschaftlichen und Sozialthemen aus eben der damaligen Zeit, die sich vermischt haben und dann etwas ganz Komisches ergeben haben. Epaphras hat Paulus während seiner Gefangenschaft besucht, und diese Sorge, nämlich dass die Verbreitung einer falschen Lehre stattfindet, die hat ihn umgetrieben. Heute ist diese Lehre als Lehre von Kolossea bekannt. Diese Lehre war eine Kombination aus Praktiken, die Paulus im Galaterbrief auch angreift, also die Christuspartei. Es hat damals Parteien gegeben, wo jeder gesagt hat, wir haben das Richtige und die anderen, die liegen falsch. In ihr verband sich seine rassistische Exklusivität, also nur diese Volksgruppen und davon auch nur diejenigen, die das beherrschen, die kommen wirklich zu Gott. Es entstand eine Situation, wo sich Gemeindeglieder überlegen empfunden haben, gegenüber anderen. Das ist ja heute auch weit bekannt, oder, wie Christen über andere herunterreden und meinen, sie hätten alles im Sack, die anderen nicht, sie wären nur halbe Christen. Sie waren der Meinung, dass für eine völlig andauernde Erlösung der Glaube an Christus allein nicht wirklich reicht, so wie es Paulus gelehrt hatte. Sie hielten es zusätzlich für nötig, mit Hilfe von mystischen Erkenntnissen Einblicke in die göttlichen Dinge zu bekommen und viel zu wissen. Diese höhere Erkenntnis erlangten sie durch Praktiken. Ich mache nur einige Zitate aus dem Kolosserbrief. Dieses Thema könnte man erweitern. Aber nur, dass sie einen Eindruck bekommt, worum es geht. Dienst an den Elementen der Welt. Bäume umarmen und sich dabei gut fühlen. Zum Beispiel, da gehört bestimmt auch das Kohlenlaufen darunter, was im Alten Testament ja sehr verworfen wird. Reinheits- und Speisevorschriften, das ist wieder jüdisch, oder? Dass man bestimmte Dinge machen muss, Waschungen, auch Beschneidung, Speisevorschriften, du darfst das und das nicht essen, sonst ist das gar nicht gut. Beachtung von Neumond und Sabbat, kennen wir heute auch, muss ich nicht viel dazu sagen. Die Frage ist die Bedeutung, dass das hat, aber das war ein Problem dort. Man sagte quasi, unter diesen Bedingungen, nur wenn der Mond so und so ist, dann kann die Sache gut kommen. Oder wenn du den Sabbat hältst. Engelskult wird deutlich erwähnt. Heute sehr wieder in. Wie viel wird von Engeln gesprochen? Die Bibel spricht kaum von Engeln, wenn dann praktisch nur negativ. Oder als Bild. Aber der Engelskult, da wurden mit Engeln gesprochen und Engel gebetet. Ich kenne Christen, die heute in diese Richtung gehen. Stolz auf eigene Visionen. Also das bin nicht ich, der das schreibt. Es ist Paulus, der das von den Kolossen schreibt. dass man also so zufrieden und stolz ist darüber, dass man eigene Visionen hat und die dann weitergeben kann, kann ein Problem sein. Weisheitsliebe, wirklich weise zu sein und tolle Sprüche zu machen und die Dinge erzählen zu können, dass alle nur toll sagen, oder? Schonungslose Härte gegenüber dem Körper. Selbstkasteiung, Askese ist nur eine Anmerkung. Aber so steht es in der Bibel, schonungslose Härte gegenüber dem eigenen Körper. Das kommt heute nicht mehr vor unter den Christen. Gehen wir sehr lieb mit unserem Körper, mit uns selber um. Höchstens im Fitnessbereich kommt das noch. Aber sonst sind ganz viele Themen hier, die heute wieder in sind. Die, mit denen wir konfrontiert sind. Heute das Thema der Esoterik. Fast alle Dinge, die in der Esoterik Bedeutung haben, kommen heute auch mit dem Hintertürchen wieder in unsere, nicht hier, meine ich nicht so, sondern in die Gemeinde hinein. Und wir merken es nicht einmal. Ich habe ein Buch gelesen, sage jetzt nicht von wem, habe es in die Hand bekommen, es ist ein so dickes Buch, 200 Seiten, da ist pure Esoterik drin. Und es wird dann davon gesprochen, wie wir als Christen diese Dinge tun sollten, um eben Gott näher zu kommen. Ja gut, das ist im Kolosserbrief ein Problem. Es geht einzig um die Frage, was Gott mit der Gemeinde will. Will er das Halten von Feiertagen? Will er das Meiden bestimmter Dinge? Will er Verbindung mit Engelmächten oder will er einzig und allein, dass wir ganz unser Leben im Glauben an Jesus führen? Epaphras ist nicht damit zufrieden, dass die Gemeinde in Kolossea entstanden ist. Es ist mir etwas Wichtiges. Er ist nicht damit zufrieden, dass Menschen sich für Jesus entschieden haben, und dass da eine Gemeinde entstanden ist, sondern er möchte, und das liegt in seinem Herzen, dass die Leute weiterkommen, gerade an diesen Klippen, wo sie stehen, nicht fallen, nicht kaputt gehen. Deshalb sagt er immer wieder, vorwärts, bleibt nicht stehen, sondern weiter. Die Kolosser sollen reifen zu mündigen Menschen. Es wird hier ein Wort gebraucht, mehrmals, das eigentlich bedeutet ganze Menschen. Ganze Menschen, so kann man teleioi am besten wiedergeben, um jeden falschen Perfektionismus zu vermeiden. Also wir denken ja dann schnell, oh, man muss perfekt sein oder so. Aber darum geht es nicht, sondern eben reif und ganz sein, nicht halb. Paulus braucht im Philipperbrief diese beiden Worte vollkommen und ganz nebeneinander. Könnt ihr in Philipper 3, Vers 12 und 15 nachlesen. Also wir sollen, das Ziel ist es, ganze Menschen zu werden. Im Gegensatz zu halben, im Gegensatz zu schwankenden, unsicheren Wesen. Gott hat nichts gegen das Unsichere. Darum geht es nicht, aber das Ziel ist es, weiterzukommen, sich zu entwickeln. Also die Kolosser werden darum von Paulus ermahnt, an Jesus festzuhalten. Und das ist jetzt interessant. Wenn man den Kolosserbrief liest, liest man nur an einer Stelle vom Heiligen Geist einen halben Satz. Es wird immer von Jesus gesprochen. Und zwar in welcher Form? Weiß es vielleicht jemand? Von Jesus als dem Haupt. Paulus hat ja dieses Bild auch verwendet, um zu zeigen, die Gemeinde ist der Leib, die Christen sind der Leib und Jesus ist das Haupt. Dieses Bild wird mehrere Male im Neuen Testament verwendet. Und jetzt im Kolosserbrief wird darauf wieder Finger gehalten. Bei den Korinthern spricht Paulus viel vom Leib. Malt dies aus, wie wir Christen miteinander leben sollen, was gemeinsames Leben bedeutet und so. Und hier im Kolosserbrief spricht er nur vom Haupt, von Jesus, wer Jesus ist. was für eine Bedeutung Jesus hat. Und das wird natürlich ganz deutlich in diesem Zusammenhang der Ehrlehren. Es geht darum, dass Jesus Christus in unserem Leben das Zentrum ist, der Boden, das Wichtigste. Im Kolosserbrief geht es um ein höheres Niveau von geistlichem Wachstum als zum Beispiel im ersten Korintherbrief. Im ersten Korintherbrief sind die Leute neu zum Glauben gekommen. Aber hier spricht Paulus in ganz anderen Tönen und auch andere Themen. Es geht eigentlich bei den Kolossen um ein Versagen auf höherer Ebene. Ich meine das nicht wertend, sondern wenn man länger Christ ist, sind auch andere Themen in unserem Leben und vielleicht auch ganz andere Herausforderungen, denen man sich zu stellen hat. Ich bin konfrontiert mit Loslassen. Bisher war ich nur konfrontiert mit Aufbauen. Neuerdings kommt Loslassen dran. Eine blöde Herausforderung. Und ich kann sie nicht. Ich beherrsche diese Qualität noch nicht wirklich. Aber so ist das, das gehört auch zum Glaubensleben. Wir als Christen, und damit bin ich beim Schluss, neigen dazu, die spektakulären Dinge zu lieben, zu mögen. Eben dieser Paulus, oder auch wenn man Bücher liest, oder? Das sind alles Menschen, von denen berichtet wird, die haben ihre Familie kaputt gemacht, die haben Drogen genommen, weiß ich was, haben irgendeinen Professortitel gemacht, oder weiß ich was, aber das Normale, das Gesunde hat in unserer Welt nicht viel zu tun. Der Epaphras hat es wenigstens in die Bibel geschafft, oder? Hab heute Morgen gesagt, ja, von Pietro wird in 100 Jahren keiner mehr reden. Aber vom Epaphras liest man noch etwas, so ein Normallo, oder? So ein unspektakulärer, der sein Leben in guter Weise gelebt hat. Und das ist die Schnittstelle. Wir können da von ihm lernen. Ein Diener, ein Sklave, Jesu, ganz ihm, ganz Jesus gehören und dann eben beten für andere, sich abmühen auch für andere. Wisst ihr, das ist auch so etwas. Wenn du keine Aufgabe hast, was geschieht? Ja, machst ja irgendwelchen Käse, oder? Du kennst das auch, ich weiß es sehr von mir, oder? Na gut, es gibt auch Dinge, die weniger schlimm sind, die man machen kann, aber das Leben ist dann trotzdem vorbei. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen. Wenn du in deinem Leben, ich sage es einmal so, nur Blumen gepflückt hast, oder nur, das ist nicht schlecht, ist alles etwas Gutes, oder nur Muskeln trainiert hast. Wenn das alles ist, was dein Leben ausmacht, dann wird es schwierig, das wissen wir eigentlich alle. Hier ist ein Auftrag gegeben für jeden Christen, zu beten und dafür zu sorgen, dass wir selber und andere sich entwickeln und weiterkommen. Darin sollen wir uns Mühe geben. Du bist gebraucht. Du bist gefragt, auch wenn es unspektakulär ist. Und denke nicht, das ist meine Gefahr. Denke nicht, es hat keine Bedeutung. Manchmal sieht man es nicht. Ich kann mir vorstellen, der Epaphras dort im Gefängnis hat gedacht, ich habe mich so eingesetzt und die wollen gar nicht. Und die zeigen mir noch den Stinkefinger und was soll's. Paulus hat ihm etwas anderes vorgemalt. Und denke nicht, das, was du siehst, ist alles. Sondern es gibt so ein schönes Bild, der Schmetterling-Effekt. Ich möchte den nicht ausmalen, aber dazu fehlt die Zeit. Aber das ist etwas ganz Schönes da. Der Schmetterling, oder? Da kommt einer aus dem Kokon und schlägt mit den Flügeln. Und diese Flügelschlag hat Auswirkungen auf die ganze Welt. Der Schmetterling befruchtet Blumen, Bienen können darum den Honig sammeln, wir essen Honig und. Ihr könnt das nachvollziehen. Und so ist es auch im Reich Gottes. Lasst uns Licht, lasst uns Salz in dieser Welt sein und uns freuen darüber, dass Gott uns gebrauchen möchte, uns weiterbringen will, gerade als Menschen. Eines Tages soll zum Tragen kommen, sollen es alle sehen können, dass Gott in unserem Leben Großes gewirkt hat. Und bei jedem ist das anders, kann man nicht übergreifen. Jeder hat andere Begabungen, aber reifen sollen wir alle zusammen weiterkommen.